Mal wieder Stress in der Ampel. Es geht um den neuen Bundeshaushalt. Christian Lindner macht, was er immer macht, wenn ihm eine Sache nicht passt. Er blockiert einfach Gesetzesvorhaben der Koalitionspartner. Diesmal betrifft es das Rentenpaket. Wieso er das macht, wie das aufzulösen ist und, naja, was da sonst so noch an Kalkül hintersteckt, darüber hat Markus Lanz mit dem FDP-Fraktionschef Christian Dürr gesprochen. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video widmen wir uns der hitzigen Rentendebatte. Christian Dürr, Fraktionschef der FDP, war bei Markus Lanz und hat dort Rede und Antwort gestanden. Es ist immer ein unterhaltsames Ping-Pong, wenn Dürr und Lanz aufeinandertreffen. Kurz zum Kontext, also die Ampel hat Haushaltsstreit. Warum? Nun ja, Christian Lindner will die Schuldenbremse einhalten. Deswegen hat er den Ministern strenge Sparvorgaben gegeben. Die haben allerdings jetzt nicht alle Minister eingehalten. Allein die Minister der SPD haben die Vorgaben um 25 Milliarden Euro überschritten. Hubertus Heil, Arbeitsminister, will 7 Milliarden mehr. Pistorius will fast 7 Milliarden mehr. Die Innenministerin Faeser will sogar 8 Milliarden mehr. Entwicklungsministerin Schulze will 2,3 Milliarden Euro mehr. Macht, wenn man das alles mal aufrundet, rund 25 Milliarden Euro. Und Christian Lindner hat als Reaktion darauf gesagt, Moment, wenn das die neue Realität ist, dann können wir leider im Bundeskabinett unser geplantes Rentenpaket nicht verabschieden. Darin ist unter anderem die Aktienrente, das Generationenkapital vorgesehen. Darin ist aber auch vorgesehen höhere Bundeszuschüsse zur Rente. Und jetzt ist das Paket blockiert. Zweimal ist es vom Kabinettstisch geschoben worden, weil SPD, FDP und Grüne sich nicht einig geworden sind. Derweil ist die FDP in die Offensive gegangen und hat einen 5-Punkte-Plan in ihren Parteigremien erarbeitet, von dem Generalsekretär Giasserei meint, naja, das wäre jetzt der Auftrag, das solle mit der Ampel umgesetzt werden. Angriff ist die beste Verteidigung, ein altes FDP-Motto. Was dahinter steckt? Darum ging es in der Lanz-Debatte. Wir schauen gleich rein. Bevor wir das allerdings machen, möchte ich euch noch hinweisen auf meinen Geld für die Welt Newsletter. In dem gibt es nämlich regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare zusätzlich zu allem, was ihr hier auf YouTube bekommt. Ich habe neulich zum Beispiel einen offenen Brief an unseren Bundeskanzler Olaf Scholz geschrieben. Haben Sie Ihre Macht vergessen, Herr Scholz? Denn der hat sich in diesem besagten Haushaltsstreit jetzt hinter Lindner gestellt und man fragt sich, wenn die SPD-Minister die Vorgaben um 25 Milliarden Euro überziehen, wie kann dann der SPD-Kanzler sich hinter Christian Lindner stellen? Wie passt das zusammen? Was ist das für ein Hin und Her? Außer mal da 15 Euro Mindestlohn gefordert und naja, fordern und meckern über die Mindestlohnkommission, das kann man ja als linker Oppositionspolitiker, aber Olaf Scholz ist Kanzler und außerdem ist er weder links noch Opposition. Den Link zum Newsletter packe ich euch unter dieses Video. Über den Newsletter könnt ihr mich übrigens auch finanziell unterstützen, schon ab 5 Euro im Monat. Als unabhängiger Autor bin ich natürlich auf zahlende Leser angewiesen. So, und da das nun gesagt ist, würde ich vorschlagen, lasst uns gleich mal reinstarten.
Herr Dürr, die erste Frage an Sie. Wer ist in der FDP eigentlich aktuell für Listen aller Art zuständig? Wer macht das?
Für Listen aller Art?
Ja, diese Positionspapiere. Also 12 Punkte Wirtschaftswende, 5 Punkte Haushaltswende. Hm. Wer schreibt diese Punkte immer auf? Machen Sie das?
Nicht alleine. Ich trage dazu bei, aber wir haben ja viele kluge Köpfe in der FDP. Insofern geht es ja darum, dass Parteien deutlich machen, was sie vorhaben. Mhm. Und welche Positionen sie haben, das tun richtigerweise nicht nur Oppositionsparteien, sondern auch Regierungsparteien wie SPD und Grüne. Und das, was wir hinkriegen wollen, die stellen ja auf die Haushaltspolitik, aber auch auf die zukünftige Rentenpolitik, ist, dass in Deutschland solide gewirtschaftet wird, weil Vorgängerregierung da.
Also SPD und Grüne haben nicht jedes Wochenende, ausgerechnet auch immer am Sonntag, ja, sonst Nachrichtenabendzeit, PR-mäßig natürlich clever aufgezogen, nicht neue 12, 10 und 5 Punkte Papiere.
Fehler gemacht
aber
haben.
Wer hat diesen Fetisch mit diesen Punkten entwickelt, diese Positionspapiere, diese Pläne, die Sie sich da immer so
zuschieben? Ich würde das nicht Fetisch nennen, sondern...
Was ist das dann, eine Fixierung?
Es hat einen ganz konkreten Anlass, nämlich, dass wir aufgehört haben und schon in dieser Regierungsverantwortung richtigerweise damit aufgehört haben, in Wahlperioden zu denken. Vorher, die Regierung zuvor, das kann man ja Ablesen an einzelnen Entscheidungen, haben ja nur in einer Wahlperiode gedacht und nach mir die Sintflut. Und das ist ein Problem für Deutschland. Und deswegen. Nein, das finde ich
ist interessant. 1-0. Schön ein eingeschenkt.
Das Slapstick, aber Entschuldigung. Ich glaube, die Lage ist fast ein Ticken zu ernst, Frau Dunst. Ja. Weil die wirtschaftlichen Herausforderungen sind ja offensichtlich. Deutschland hat zu wenig Wachstum, weil Vorgängerregierungen keine Reformpolitik gemacht haben. Die haben
Hat nichts mit der Ampel zu tun. Hat nichts damit zu tun. Nein, hat nichts damit zu tun, wie die Ampel auf Corona und den Krieg reagiert hat. Nein, das ist alles, weil die Vorgängerregierungen alles falsch gemacht haben.
Gemacht. Die haben nämlich alle Probleme, auch politischen Differenzen in der Großen Koalition mit dem Geld der Steuerzahler zugeschüttet. Und das kam uns teuer zu stehen.
Deswegen hat die GroKo sogar die schwarze Null eingehalten, ja, und nicht mal das ausgenutzt, was unter der Schuldenbremse an Neuverschuldung erlaubt gewesen ist, ja, sondern weniger. Damit haben die alle Probleme zugeschüttet. Okay, verstehe. Wie kann es dann trotzdem sein, dass die Infrastruktur weiter gebröckelt ist, weil die Nettoinvestitionen weiter bei Null waren? Ist das etwa kein Problem für Sie, Herr Dürr? Redet sich schon nach, was haben wir hin? 1 Minute 34 im Originalvideo und er hat sich schon um Kopf und Kragen geredet.
Stehen hohe Staatsverschuldung. Da haben wir die Wende richtigerweise, weil Sie das Wort Wende so mögen, benutze ich es an der Stelle, eingeleitet. Die Staatsquote geht zurück, die Schuldenquote geht zurück. Ja. Das, glaube ich, müssen die Menschen wissen. Ja. Also es lohnt sich, solide zu wirtschaften.
Das ist nicht darüber reden wir gleich im Einzelnen. Das ist wichtig, ist auch ein guter Punkt.
Nee, Herr Lanz, es tut mir leid, es ist kein guter Punkt. Es ist ein billiger Punkt. Sie wurden da gerade angeflunkert und haben es nicht gemerkt. Ja, stimmt, Staatsquote und Schuldenquote sind zurückgegangen, aber nicht, weil die FDP so solide gewirtschaftet hätte. Ja, nicht, weil die FDP da irgendwas für konnte, sondern es sind ja also Einmaleffekte, Sondereffekte. Staatsquote ist gestiegen und während Corona, warum? Staatsquote ist Staatsausgaben geteilt durch Wirtschaftsleistung. Ja, die Staatsausgaben sind nach oben gegangen, deutlich nach oben gegangen, Unternehmenshilfen, Kurzarbeitergeld, Impfstoffforschung, Gelder für Gesundheitsämter, Rums, Ausgaben hoch, ja? Mehr Arbeitslosengelder und so weiter. Gleichzeitig ist die Wirtschaftsleistung um 5% geschrumpft. Ja? Das bedeutet natürlich, dass die Quote nach oben geht, von 44, 45 auf 48, 49%. Jetzt ist die Ampel, hat die Ampel mit Corona nicht mehr so viel zu tun im Moment. Die ganzen Ausgabenprogramme sind weg. Die Wirtschaft ist gewachsen, nominal gewachsen, real ja nicht, aber real auch gewachsen, aber noch nicht über dem Vorkrisenniveau, aber vor allem nominal, insbesondere durch die hohe Inflationsrate. So, und das sorgt natürlich im gegenteiligen Effekt dafür, dass die Quote kleiner wird. Gleicher Effekt bei der Schuldenquote. Die Ampel hat nicht gespart. Ja, die Ampel hat auch hohe Neuverschuldungen gemacht, was auch gut war. Ich würde sogar sagen, zu wenig. Nur, sie hat Neuverschuldung gemacht. Die Schulden sind nur weniger schnell gewachsen als die Wirtschaftsleistung. Und Schuldenquote ist die Schuldenhöhe, ja, absolut, geteilt durch die Wirtschaftsleistung. Die Wirtschaftsleistung, nominal zu aktuellen Preisen, ist gewachsen wegen der Inflation. Ja, die Inflation hat also dazu geführt, dass die Quote, die Schuldenquote, kleiner geworden ist. Wäre die Schuldenquote größer, dafür wir hätten nicht so viel Inflation gehabt, naja, wäre, glaube ich, ein guter Deal gewesen. Er würde uns, glaube ich, besser gehen. Das heißt, was Dürr hier als FDP-Leistung verkauft, als sinnvolle politische Maßnahmen, die irgendwie jetzt ihre Früchte tragen, ist Quatsch. Das ist es nicht. Ja? Es ist also kein guter Punkt. Herr Lanz.
Jetzt noch mal die Frage. Sie sagen, da wird immer Politik gemacht, eigentlich nur für 4 Jahre. Ja?
In der Vergangenheit war das so. Weil schauen
auch
Sie
als Sie dabei waren in der Regierung?
Als wir dabei waren zwischen 2009 und 2013, ist zum Glück auch in der Zeit.
Anders.
Ja, weil das kann man ja statistisch.
Ausgerechnet da nicht.
Aber da können wir ja mit der Statistik gucken, da brauchen Sie ja gar nicht mich für, sondern können nachlesen, dass in der Zeit auch beispielsweise die Belastungsquote zurückgegangen ist, richtigerweise. Mhm. Und auch der öffentliche Haushalt beispielsweise nicht explodiert ist.
Und die Rente
und
zum
jetzt
Beispiel,
wollen
das
wir,
Rentensystem?
Wollen wir, ich komme sofort zur Rente, wollen wir natürlich auch im Haushalt, dass die Schuldenbremse eingehalten wird, was kein Selbstzweck ist, sondern das Ziel ist, wir konzentrieren uns auf Investitionen. Wir schaffen es ja immerhin, das muss man mal.
Also, die Schuldenbremse einhalten ist kein Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck, um sich auf Investitionen zu konzentrieren. Hä? Aber dadurch, dass die Schuldenbremse ja den Spielraum einengt, müssen ja gerade Förderungen und Investitionen gekappt werden und auslaufen. Ja.
Mal sagen, dass die Investitionsquote jetzt 50% höher ist als in der letzten Wahlperiode. Das heißt, sich zu konzentrieren, zu priorisieren, so wie Menschen das auch zu Hause machen müssen in ihrem Haushalt, das schaffen wir. Und das
Schon wieder wurde er angeflunkert. Das ist allerdings ein bisschen schwieriger zu verstehen. Dürr sagt, die Investitionsquote sei um 50% gestiegen unter der Ampel. Und auch hier, Corona-Sondereffekt. Während Corona waren die Staatsausgaben größer als jetzt. Das heißt, die Investitionen hatten einen kleineren Anteil an dem Corona-Haushalt, als die Investitionen an dem heutigen Haushalt hätten. Ja. Dazu kommt, die Ampel rechnet 13 Milliarden Euro für die Aktienrente als Investition. Das ist aber keine Investition im eigentlichen Sinne. Ja, da wird nichts aus Steinen und Zement aufgebaut, sondern es ist eine finanzielle Transaktion. Der Bund verkauft Anleihen, bekommt Geld und mit dem Geld kauft er dann Aktien. Keine Straße, keine Brücke, nichts ist dadurch besser. Zweitens müssen wir das noch die Inflation berücksichtigen. Das ist ja auch heute eine höhere Investitionssumme. Also der Staat muss natürlich auch heute bei den Investitionen höhere Preise bezahlen. Entsprechend muss man die Investitionen um die Inflationsrate bereinigen. Und wenn man all diese Sondereffekte mal berücksichtigt, dann kommen da nur ein paar Milliarden mehr an Investitionen raus und dann ist die Investitionsquote auch nicht 50% größer, sondern nur ein paar Prozentpünktchen. Ja, wieder mal ein schöner FDP-Trick.
Warte ich eben auch vom Haushalt 2025. Letzter Satz, da haben fast alle Minister gut geleistet, ein paar noch nicht, arbeiten. Fast alle zwei Drittel haben ihre Hausaufgaben gemacht, beim Haushalt ein Drittel der Bundesminister noch nicht.
Frau Dunz ist schon in Angriffsstellung, wenn Sie deswegen...
Ja, ich erinnere mich an die schwarz-gelbe Wahlperiode. Wenn Sie aus FDP-Sicht so erfolgreich gewesen wären, wären Sie 2013 nicht aus dem Bundestag geflogen.
Sie haben mich falsch verstanden, Frau Dunz. Sie haben nicht gesagt, es ist erfolgreich.
Hier sieht man mal ein genereller Kritikpunkt an Talkshows. Ne? Auf die inhaltlichen Strohmänner und Scheinargumente wird nicht eingegangen. Ja? Staatsquote, Schuldenquote, Investitionsquote. Da, wo er mit Zahlen versucht zu glänzen, wird nicht drauf eingegangen. Dieses Bullshit-Argument, wir denken nicht in Legislaturperioden, sondern darüber hinaus und die anderen haben das immer gemacht. Oh, langweilig, schlafen einem die Füße bei ein, wenn man es ausspricht. Darauf geht Frau Dunz jetzt natürlich ein. Ja, mein Gott.
Reich war, nur Herr Lanz fragt ja ganz konkret, wie war es da mit der Verschuldung?
Ja.
Das war zum Glück...
Ich habe nach der Weitsicht gefragt.
Das Fehler gemacht worden zwischen 2013.
Herr Lanz hatte Sie ja gefragt, ob...
Ja, super, ganz toll, Herr Dürr, dass nicht so viele neue Schulden gemacht wurden. Da können wir uns wirklich ein Ei drauf backen mit kaputter Infrastruktur. Sehr stark, ja. Applaus.
Können wir die ganze Sendung
machen,
gedacht
wird. Und das ist das, was bei der FDP auffällt, dass sie eine Politik macht, für die sie bei Wahlen nicht belohnt wird. Und seitdem die FDP in der Ampelregierung ist, verliert sie in den Ländern ja sehr stark. Also entweder hat es mit der Regierungsbeteiligung nicht mehr geklappt oder sie hat starke Verluste gehabt oder ist ganz aus dem Landtag geflogen. Und das, was Sie jetzt machen mit dem 12- und jetzt 5-Punkte-Programm oder Papier, ist eine Politik zu bestätigen, mit der sie bisher nicht wirklich erfolgreich waren. Und da stellt man sich die Frage, warum, es gab ja gerade dieses Rentenpaket 2, Herr Lindner, Finanzminister und Sozialminister Heil hatten das groß angekündigt, haben einen Schulterschluss gezeigt. Der Generalsekretär der FDP hat von einem Riesenerfolg gesprochen. Und jetzt blockiert die FDP das. Und das ist, da fragt man sich so nach der Strategie. Dann landet man sehr schnell bei der Europawahl, die jetzt bevorsteht und könnte vermuten, dass es vielleicht danach etwas ruhiger wird. Es sei denn, der Druck wird zu stark wieder vor den Landtagswahlen für die FDP, wo es für Sie in allen drei Ländern
umfragen. Aber was heißt das von uns? Sie unterstellen Herrn Dürr auch, dass er das eher aus wahltaktischen Gründen macht?
Ich glaube, dass das eine Mischung ist.
Ich dachte, das machen nur die anderen und nicht die FDP.
Tatsächlich ganz ernst zu sehen, die FDP ist wirklich in dieser Todeszone. Sie hatte ein sehr, sehr gutes Wahlergebnis 2021 und jetzt ist sie auf die, laut Umfragen muss man immer sagen, auf weniger als die Hälfte zurückgefallen. Und da muss die FDP etwas machen. Die Frage ist nur, ob der erfolgreiche Weg ist, die eigene Politik und die eigenen Beschlüsse, die man gefasst hat, zu blockieren.
Mhm. Also Kevin Kühnert spricht, Herr Dürr, in dem Zusammenhang von einem ermüdenden Ritual, weil es genauso immer wieder passiert. Ich meine, Beispiel Rente, ja.
Ich Christian darf Lindner, auch noch was dazu sagen.
Sie dürfen, ich nur die Frage kurz platzieren. Christian Lindner sagt Nein zu diesem Rentenpaket und knickt dann 24 Stunden später wieder ein. Doch.
Nein.
Ist sowas abgesprochen? Und man kann im Grunde eigentlich nur den Kopf schütteln, weil wir reden hier über etwas, das hat er selber persönlich verhandelt und will dann 2 Monate später davon nichts mehr wissen. Also, wie kann so etwas sein?
Ich muss jetzt schon noch auf Frau Dunst, wenn ich darf, eingehen, weil Frau Dunst gesagt hat,
wir vergessen die Frage bitte nicht.
Absolut, weil Frau Dunst gesagt hat, ob das erfolgreich ist. Ich habe ja vorhin ausgeführt, das, was wir haushaltspolitisch machen, und das ist auch umstritten in der Koalition. Und wenn wir über ermüdende Rituale reden, mir ist klar, dass die Sozialdemokraten, teilweise auch Christdemokraten, immer wieder sagen, die Schuldenbremse müsse abgeschafft werden. Das akzeptiere ich, dass
die
da eine andere
aufsetzen
Position
und
ist.
Reformieren, die sagen nicht abschaffen. Oh, okay, das ist ein ganz großer Unterschied.
Da könnte man jetzt sagen, es ist gut, dass Sie da die SPD im Schutz nehmen, aber ich will die auch gar nicht angreifen.
Wir wollen nur bei der Tatsache bleiben, und es ist ein riesiger Unterschied, ob...
Gut, dass Sie da die SPD in Schutz nehmen. Wieder, was für ein billiger rhetorischer Trick. Na, sie hat natürlich recht, dass man da unterscheiden muss.
Ob ich eine Schuldenbremse abschaffe oder ob ich sie belasse und sie reformiere und sie den entsprechend den Herausforderungen.
Was im Übrigen ja auch, also der wissenschaftliche Beirat vom Wirtschaftsministerium fordert, was das IWF fordert, der Internationale Währungsfonds, die OECD uns auffordern, ja, Unternehmen mit einem Brandbrief, die Ampel dazu aufgefordert haben, mittlerweile CDU-Ministerpräsidenten, Ökonomen von Ratingagenturen. Man könnte weitergehen, ja. Ich empfehle dazu sehr die Anstalt-Folge zum Thema Schuldenbremse. Die war wirklich super, habe ich hier auch kommentiert. Ich packe den Link mal rein. Die war super dazu.
Forderung des Landes
im Zusammenhang ganz kurz.
Aber nicht falsch zitieren.
Mein Punkt sagen dürfte. Ich wollte nur sagen, zumindest haben Sie eine deutlich andere Position als die FDP beim Thema Schuldenbremse. Das ist so. Da würde ich jetzt ja auch nicht vom ermüdenden Ritual sprechen, sondern davon, dass Parteien unterschiedliche Positionen haben. Aber die Frage ist ja, war es erfolgreich? Und in Deutschland ist die Staatsschuldenquote immer nach oben gegangen. Die Belastungsquote, das heißt, die Frage, lohnt sich zu arbeiten, lohnt sich zu investieren, ist immer nach oben gegangen.
Nee. Beides stimmt ein Pflicht und einfach nicht. Ja, die Staatsschuldenquote ist nicht immer nach oben gegangen. Unter Wolfgang Schäuble ist sie beispielsweise zurückgegangen. In Krisen geht sie hoch, Finanzkrise, Corona-Krise. Und danach ist sie 2-mal jeweils runtergekommen. Und naja, die Belastungs- und die Abgabenquote. Also natürlich gab es Änderungen am Steuersystem, halt seit 20 Jahren nicht mehr. Und die Sozialversicherungen werden teurer. Das stimmt, ja. Aber man muss sich ja anschauen, Steuer- und Abgabenquote für wen. Und wenn man da lange Fristen das mal sieht, ja, höhere Spitzensteuersätze und so weiter, die wir früher hatten, ja, also geht es denen, die viel verdienen, viel erben oder viel besitzen, schon ganz okay in Deutschland. Ja. Da müssen wir keine Tränen drum weinen.
Das haben wir umgekehrt. Die Staatsquote geht zurück und die Belastungsquote der Menschen und der Unternehmen auch. Also ist das erfolgreich?
Er rekurriert ja immer wieder auf diesen Punkt. Deswegen wäre es so schön gewesen, wenn Lanz ihn von Anfang an einmal hops genommen hätte. Oder Frau Dunz oder wer auch immer in der Runde sitzt.
Ja. Und ich will noch mal sagen, es geht nicht darum, an den nächsten Wahltermin zu denken, weil das haben Sie ja gerade selbst relativiert. Sondern, nein, es geht, aber Herr Lanz, Frau Dunz hat ja das Argument vorgebracht gerade, dass wir Politik machen und es zahlt sich nicht sofort am Wählermarkt aus. Und ich antworte, darum geht es nicht in erster Linie. Es geht in erster Linie darum, jetzt die richtigen Entscheidungen
aber
zu treffen.
Aber dann kriegen Sie ja wieder
auch
raus,
wenn Sie verdammt hart sind, diese Entscheidungen. Aber Sie sind in der Sache richtig. Und jetzt komme ich zur Rente, weil das ja Ihre Frage war.
Mir geht's um diesen Mechanismus, den wir jetzt zum wiederholten Mal beobachten. Das ist ja der Grund, warum jemand wie Kevin...
Nee, ihm geht's nicht um Inhalte, ihm geht's darum, dass es Stress in der Ampel gibt.
Kühnert sagt, das ist so wahnsinnig ermüdend. Sie stimmen erst zu, um dann wenig später zu sagen, nee, doch, jetzt alles ganz anders, muss
dann
alles nochmal auf den Tisch.
Rentenpaket vielleicht, im Konkreten, weil das macht, glaube ich, Sinn. Die Frage ist ja Rentenpaket 2, was enthält das? Das ist erstmal ein Begriff.
Nee, es geht um die Frage, Christian Lindner verhandelt das persönlich und man sagt, das machen wir jetzt so und wenig später reiten sie dann raus und sagen, war nicht so gemeint. Das ist mein
Thema. Ist nicht der Fall, sondern der Bundesfinanzminister hat ja erklärt, dass das Rentenpaket 2 in diesem Monat im Bundeskabinett beschlossen wird. Und es ist ein Baustein. Und das ist schon wichtig zu wissen, dass man hinter die Kulissen guckt, was da wirklich passiert, Herr Lanz. Wenn ich da darf, ganz kurz im Zusammenhang. Ich weiß, dass Sie unterbrechen mögen, aber ich würde es einmal ganz kurz im Zusammenhang darstellen wollen. Das Rentenpaket 2 hat zwei Bausteine, nämlich zum einen diese Haltelinie 48%. Das heißt, das durchschnittliche Rentenniveau soll nicht unter 48% sinken. Das geht bis 2025 und soll verlängert werden. Das ist in der Sache auch deshalb richtig, weil wir natürlich in Zukunft stabile Renten haben wollen. Das ist die eine Seite.
Die erfordert auch höhere Bundeszuschüsse.
Auf der anderen Seite wollen wir, und ich habe auch keinen Koalitionspartner getroffen bisher, der uns da widersprochen hat, wir haben es auch im Koalitionsvertrag fixiert, stabile Beiträge, nämlich das, was die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen. Sie würden mich ja zu Recht heute fragen und sagen, welches Konzept haben Sie eigentlich, um das zu finanzieren
in Zukunft? Und warum blockieren Sie das jetzt?
Frau Dunz, darf ich das einmal im Zusammenhang ganz kurz sagen? Dann wird vielleicht die Sache deutlicher. Und deswegen stellt man sich zu Recht die Frage und macht es sich nicht leicht, nicht einfach nur das Versprechen abzugeben für eine sichere Rente, was wichtig ist, weil das Menschen betrifft, die sehr hart gearbeitet haben, die das Land groß gemacht haben, sondern auf der anderen Seite eben auch die Menschen, die dann im Arbeitsleben sind und die Rente finanzieren. Da haben wir einen wichtigen Baustein, nämlich das Generationenkapital. Wir bringen Kapitaldeckung in die Rente. Und der zweite Baustein, jetzt will ich... Ganz kurz bitte zu Ende sprechen.
Wenn ich arme Christian Dürr.
Herr Dürr, und es ist vor allem nicht die Antwort auf die Frage.
Die Frage ist doch, warum ist es jetzt so gelaufen, wie es gelaufen ist?
Genau, das
ist
warum Ihre läuft Frage. Das immer so ritualisiert, das chaotisch?
Nein, das ist nicht ritualisiert.
Also Sie würden sagen, das ist einfach ganz normales politisches Handwerk, was wir da sehen?
Wir haben im Koalitionsvertrag zwei Dinge besprochen und fixiert. Das eine ist stabile Renten für die Zukunft und stabile Beiträge für die Zukunft. Und da sagen wir, finde ich, zu Recht,
Sie haben ein Rentenpaket 2 besprochen und blockieren es wenig später. Nein. Und dann kommt das Machtwort des Kanzlers und der Finanzminister sagt, okay, machen wir jetzt
Das Machtwort des Kanzlers vom heutigen Tage war ja richtigerweise, dass auch unter anderem der Bundesarbeitsminister seinen Beitrag leisten muss, dass auch der Haushalt generationengerecht ist. Denn Sie wissen ja, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Rentenversicherung und dem Haushalt, weil es da Finanzierungszusammenhänge gibt. So. Und
nämlich... Der Bund muss aus dem Bundeshaushalt mehr als 100 Milliarden Euro in die Rentenversicherung zuschießen, um die Auszahlungen zu finanzieren. Denn die Einnahmen der Rentenversicherung reichen dafür nicht mehr.
Am Ende muss ein Gesamtpaket stimmen und finanzierbar sein. Sie würden mich doch heute zu Recht kritisieren und sagen, Herr Dürr, das ist ja gar nicht zu Ende gerechnet. Da fehlen ja zum Beispiel sichere Beiträge für die Zukunft. Da fehlt ja zum Beispiel im Bundeshaushalt von Herrn Heil die Zusage, sich an die Verabredung zu halten.
Und so, man merkt jetzt, ne, also wie schlecht es in dieser Sendung dargestellt ist. Der Kontext ist doch einfach. Hubertus Heil fordert, 7 Milliarden Euro mehr, als Christian Lindner ihm vorgegeben hat. Christian Lindner hat diese Vorgabe, dieses Ausgabenplateau, das Budget für das Arbeitsministerium mit Olaf Scholz, dem Bundeskanzler, geeint. Jetzt liegt Hubertus Heil da drüber, genauso wie die Innenministerin, die Entwicklungsministerin und der Verteidigungsminister. Ja, 4 SPD-Minister, die zusammen rund 25 Milliarden Euro mehr wollen. Und da sagt Christian Lindner, halt, stopp, Rentenpaket haben wir zwar geeint, aber... Das bedeutet ja Ausgaben, dieses Rentenpaket bedeutet ja Ausgaben für 2025. Wenn ihr jetzt überall so viel mehr wollt, dann muss ich das stoppen. Natürlich, Christian Lindner ist ja nicht doof, ja? Ist ein kluger Verhandler, der sucht sich dann eben Verhandlungsmasse und dann immer die Gesetze, die es gerade gibt. Das hat er beim Solarpaket mit den Grünen gemacht, damit die dem Klimaschutzgesetz zustimmen, dem neuen, damit Volker Wissing keine Klimaziele mehr einhalten muss im Verkehrssektor, ja, sondern durch andere kompensiert werden kann. Und genauso macht er das jetzt eben auch mit dem Rentenpaket, dass er das selber will mit dem Generationenkapital, dass er das, man sieht es hier im Hintergrund, mit Hubertus Heil vorgestellt hat, ist ihm in dem Moment alles Schnurz, Pieps, egal. Und Christian Lindner hat ja schon erreicht, dass Olaf Scholz sich öffentlich geäußert hat und gesagt hat, nun ja, jetzt müsse man eben schwitzen. Also und sich zusammensetzen und die Ausgaben, die zu viel sind, diese 25 Milliarden, eben runterkürzen oder woanders wegholen. Das will Christian Lindner auch und da hat er jetzt Olaf Scholz an seiner Seite. Und in dem Moment, wo Olaf Scholz das gesagt hat, Christian Lindner wieder gesagt, ja okay, Rentenpaket können wir schon machen. Wir hätten allerdings noch Verbesserungsvorschläge und über die wird jetzt tatsächlich sogar ampelintern debattiert. Ja? Die wollen zum Beispiel eine echte Aktienrente, also verpflichtend einen Teil der Beitragssätze anlegen. Christian, dann könnte sich sicherlich auch vorstellen, den aus den 12 Milliarden mehr Milliarden zu machen, allerlei solche Sachen.
Und wenn das insgesamt stimmt, sichere Renten für die Zukunft und stabile Beiträge, ist das Rentenpaket...
So, ja, was ich sagen wollte, nur das kommt in der Sendung, kommt der Kontext natürlich gar nicht raus, ja, dass das eben ein Geschachere in einer Verhandlung ist.
Insgesamt gut. Und dann wird es auch kommen, habe ich keinen Zweifel dran.
Ulf, es geht ja bei dem Thema um Verlässlichkeit, ja. Also wie absprachesicher ist man. Und ich will jetzt nicht in die deutsche Innenpolitik, ich werde bezahlt, das aus europäischer Perspektive zu sehen. Und wenn ich das sagen muss, Herr Dörr, da hat natürlich die Bundesregierung ein Verlässlichkeitsproblem, jedenfalls in der Wahrnehmung der anderen EU-Staaten. Ob das beim Verbrennermotor ist, man hat das Gefühl, dass diese tiefe Krise der Ampel, wo man doch nicht weiß, ob sie in der Opposition sind oder in der Regierung sind, das hat etwas von einer Zwangsehe. Und der Grund wahrscheinlich, warum sie in dieser Ehe noch sind, ist, weil wenn sie rausgehen würden, droht die 5%-Hürde. Aber dieses Gefühl in Europa ist, dass die so zerstritten ist, dass Europa nicht klar weiß, was die Bundesregierung steht. Und der zweite große Sorge ist, dass die Wachstumsraten so dramatisch schlecht sind und wir in Europa das Schlusslicht sind, dass man genauso eben von dem kranken Mann oder kranken Frau Europas spricht. Und diese Verlässlichkeit, es macht ja, wenn ich das sagen darf, ja keinen Sinn, das zu negieren, weil es ist ja offensichtlich. Man müsste eher darüber nachdenken, wie kriegen wir das hin oder schreiben wir keine Papiere mehr. Aber in Europa ist der Vorwurf, den Herr Lanz formuliert hat, genau der Vorwurf. Sie sind nicht verlässlich. Es ist die Frage, ob Sie vertragssicher sind. Da würden sehr viele sagen, das sind Sie nicht.
Das sind wir zum Beispiel nicht direkt beantworten darf, weil Sie einen ganz wichtigen Punkt angesprochen haben, nämlich die Wachstumsschwäche unseres Landes. Die ist ja, das sagt nun jeder Wirtschaftswissenschaftler, nicht im Dezember 2021 entstanden. Ich glaube, die Runde ist sich darüber einig, sondern in den Jahren zuvor. Seit vielen Jahren zu wenig Reformpolitik. Vieles hat diese Koalition
Nee. Also billiger Move, das auf die Vorgängerregierungen zu schubsen. Ja? Warum läuft die Wirtschaft denn nicht? Also die hätten natürlich deutlich größere Entlastungspakete machen können, dass die Reallöhne höher sind, dann wäre auch der Konsum höher. Wenn der Konsum höher wäre, so, dann wäre eben auch die Wirtschaftsleistung höher, dann würde der auch neue Investitionen anreizen, die haben ja hätten deutlich mehr fördern können, die hätten deutlich mehr selber investieren können, ganz viel wurde gestrichen, ja, Kaufprämie für E-Autos beispielsweise, da sind die Zulassungszahlen massiv zurückgegangen. Also, dass die Ampel keinen Einfluss auf die Wirtschaftsschwäche hat, das ist eine Lachnummer.
Angefangen und bereits auch durchgesetzt, beispielsweise mehr Planungsbeschleunigung. Es wird weniger bürokratisch sein. Wir werden gerade in dieser Sitzungswoche des Bundestages das Bürokratieentlastungsgesetz ins Parlament ein.
Ja, okay, 1 Milliarde Euro weniger Bürokratie, da wird natürlich eine 4 Billionen Euro Volkswirtschaft massiv von beflügelt, Herr Dürr.
Also wichtige Elemente für Wirtschaftswende, damit wir die Dynamik, wo Sie, Herr Röller, vollkommen zu Recht anmahnen, Europa erwartet von der größten Volkswirtschaft, dass sie dynamischer unterwegs ist, weil Europa auch ein Wohlstandsversprechen hat. Und da leisten wir unseren Beitrag. Und weil Sie mit einem Nebensatz den Verbrenner ansprachen, auch im Koalitionsvertrag haben wir bereits gesagt, wir wollen Technologieoffenheit. Und deswegen sage ich offen, da kritisiere ich die Politik von Ursula von der Leyen. Und das war der Grund, weil Herr Röller Verlässlichkeit auf europäischer Ebene ansprach. Da war von Anfang an klar, wenn Frau von der Leyen von der CDU das Verbrennerverbot knallhart durchsetzt, dann wird es ein Kontra von der FDP geben, weil wir Dynamik wollen, Technologieoffenheit, wissenschaftliche Erkenntnisse und nicht ideologische Politik, die Frau von der Leyen leider gemacht hat teilweise.
Noch mal der wissenschaftliche Erkenntnisse. Ja. Da muss er selbst die Augen ganz stark mal kurz zumachen, weil er weiß, da hat er sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Die FDP, die nur Wissenschaft vertritt, ja, und keine Ideologie. Nein, oh Gott.
Der Punkt Lieferkettengesetz war das Gleiche, ne? Ja. Um auch das nochmal klar zu machen.
Auch da eine klare Haltung der Freien Demokraten. Nein, aber man kann nicht sonntags weniger Bürokratie fordern, um dann unter der Woche dauernd Bürokratie zu machen. Auch leider ein Werk von Frau von der Leyen, wo wir gesagt haben, das darf so nicht kommen. Weil genau deshalb haben wir diese Wachstumsschwäche, die wir alle zu Recht
beklagen. Aber es war eine Sache noch, da vielleicht nur um der Vollständigkeit halber. Die Verlässlichkeit liegt auch darin, was man übereinander erzählt. Die SPD
aber es muss
und
ja
die,
in der Sache schon stimmen. Es muss ja kurz, das Argument
nur das Argument ist, was in der Sache stimmt, ist immer leider auch die Betrachtung der jeweiligen Partei, was für sie richtig ist. Die SPD erzählt das natürlich anders, dass sie kurz vor Schluss gemerkt haben, dass das nicht so läuft, wie sie das gedacht haben. Und auf einmal einen Kompromiss, der gefunden wurde, nennt man Trilog, haben alle zugestimmt, eben wieder aufschnüren. Und Europa hat es dazu geführt, dass viele Länder sagen, wenn wir uns auf die größte und wichtigste Land in Europa nicht verlassen können. Und wer in der Ampel schuld ist, ist für die Europäer egal. Das Entscheidende ist Nichtverlässlichkeit.
The German Vote.
Das war der Begriff.
So, das ist der Begriff, um den es geht. Sozusagen das Synonym für Unzuverlässigkeit. Genau. Und würden Sie wirklich ernsthaft sagen, Herr Dürr, das hat mit Ihnen, mit der, nicht mit Ihnen persönlich.
Die Entscheidung haben direkt was
mit der FDP nichts zu tun.
Nein, im Gegenteil. Die Entscheidungen, die dort getroffen worden sind, und übrigens auch die Änderungen am Lieferkettenrichtlinie, gehen ja auf uns zurück. Die Verbesserungen, die wir da durchsetzen konnten. Ich finde es insgesamt kein gutes Konzept, aber es sind Verbesserungen, Herr Röller nickt, durchgesetzt worden. Das geht auf die FDP zurück, weil wir gesagt haben, wir machen keine Dinge, die inhaltlich falsch sind, weil sie uns wirtschaftlich weiter zurückwerfen. Weil ich finde, Herr Lanz, wir können über Politiktheorie reden, aber wir müssen schon über die Inhalte sprechen, weil sonst, glaube ich, ist es für Menschen nicht nachvollziehbar. Nee,
das tun wir. Ich würde trotzdem gerne Christina Dunz fragen, bevor wir auch gleich mal in die Details gehen. Es geht nochmal, ne? Es geht nicht um die Frage, ob es möglicherweise sinnvoll ist oder eine gute Position sein kann, zu sagen...
Doch, ich finde schon, darum geht's.
Ganz kurz, also Sie kennen meine Frage noch nicht. Es kann ja ein Argument sein zu sagen, 1957, als dieses deutsche Rentensystem aufgesetzt worden ist, da haben ungefähr 6 Beitragszahler einen Rentner sozusagen finanziert. Mittlerweile sind wir runter auf
1:2 und ab den 2030er Jahren etwa 1:5.
Und zu sagen, das kann jetzt
1:1,5. Na, mit Zahlen hat Herr Dürr es ja bekanntlich in Lanz-Talkshows nicht so. Ne?
Alles immer so weitergehen und da gibt es überhaupt kein Thema. Das ist doch.
Wer sich erinnert, Dürr saß auch mal in der Lanz-Talkshow und wusste nicht, wie hoch denn der deutsche Schuldenstand ist. Ja? Nicht mal annähernd. Schon bitter.
Da sind wir doch wahrscheinlich alle relativ nah beieinander. Dann nochmal die Frage: Warum macht man das? Warum passiert das, dass man erst etwas verhandelt, sagt, machen wir so, dann geht man nach vorne und dann entsteht dieser katastrophale Eindruck, es ist wieder diese Ampel, es ist wieder diese FDP. Und dann muss ein Kanzler wieder ein Machtwort sprechen, nennt es absurd, was da an Vorschlägen plötzlich aus der eigenen Regierung auf dem Tisch liegt und sagt, das wird mit uns so nicht zu machen sein. Ich kann ja Saskia Esken zitieren, auch so ein schöner Satz in dem Zusammenhang, Parteichefin, die sagte, wie war das nochmal? Übler Satz, ich habe schon wieder vergessen. Auf jeden Fall machen wir so, auf gar keinen Fall, da gibt's nichts zu diskutieren, das räumen wir ab. Das machen wir mit der FDP so nicht mit. Was ist das für ein Spiel, das wir da sehen?
Also die neue Offerte ist ja die abschlagsfreie Rente ab 63. Da unterschlägt die FDP immer so ein Jahr. Das ist ja mittlerweile schon bei 64,4. Aber in ihrem 5-Punkte-Programm und auch in ihrem 12-Punkte-Programm stand eben noch die abschlagsfreie Rente mit 63. Häufig wird auch das abschlagsfrei nicht dazu gesagt.
Ja, da wird überall getrickst. Ne? Ist mal gut, dass sie die Punkte so offen benennt.
Man so denkt, man kann mit 63 einfach so in Rente gehen. Das ist so eine heilige Kuh der SPD. Wenn sie da rangehen, ist klar, dass der Bundeskanzler sagt, das ist absurd. Dazu hatte er das gesagt, das ändern wir nicht. Und das zweite ist das Bürgergeld, wo sie sagen, das muss ganz neu aufgesetzt werden. Da finde ich übrigens, dass die FDP einen ganz wichtigen Punkt hat beim Bürgergeld. Bedauerlicherweise
ich glaube, auch die Bundesagentur für Arbeit nicht argumentiert wie wir.
Können Sie das innerhalb der Koalition so schwer?
Den sackt er gleich für sich ein, den Punkt. Ja.
Kommunizieren und da eben nicht gemeinsam auftreten. Aber auf die Frage zu kommen, warum kann man entweder, also Sie haben es ja gerade nicht wirklich beantwortet, warum das passiert ist. Entweder hat Herr Lindner, nachdem er sich mit Herrn Heil geeinigt hat, aus der Klientel der FDP so viel Druck gekriegt, dass man dachte, man muss nachbessern.
Oder hat sogar in der Pressekonferenz gesagt,
oder
um was
Herr
es
Lindner
noch gehen wird.
Hat Fehler gemacht.
Nein,
dass Sie früher dran denken hätten müssen, was jetzt, erst kam Ihr Parteitag, da hatte man noch gedacht, dass Sie da was Besonderes liefern müssen. Dafür hatte auch die SPD Verständnis, das hat die SPD ja im Dezember genauso gemacht mit der Schuldenbremsereform.
Es geht doch nicht um Parteitage von
Parteien. Also Herr Dürr, das können Sie jetzt wirklich schwer erzählen, dass es nicht mit dem Parteitag zu tun hatte, wo Sie natürlich die Basis auch angesichts der desolaten Lage für die FDP zusammenkriegen mussten. Und dann wurde nachgebessert. Und das sind für mich zwei Möglichkeiten, entweder zu viel Druck oder einfach Fehler gemacht. Und das Dritte ist, dass, und das ist bei der FDP so schwierig, nachdem ihr Parteichef und Finanzminister gesagt hat.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass die FDP jetzt einfach mitten im EU-Wahlkampf und kurz vor drei Landtagswahlen im Osten doch mal bei dem Thema versucht, einfach ja, Marketing für sich selbst zu betreiben und da den anderen nochmal was für sich rauszuleiern, ne? Beim Thema Generationenkapital, damit sie auch im nächsten in den Wahlkämpfen und vor allem im nächsten Bundestagswahlkampf richtig was zu erzählen haben.
Er hat ja keinen Blankoscheck unterschrieben, als er in diese Koalition ging. Und er mache sich ja nicht erpressbar. Da stellen sich Menschen natürlich die Frage, aber die haben doch einen Vertrag geschlossen. Genau. Die haben doch irgendwie gesagt, die bleiben 4 Jahre zusammen. Und auf die Frage,
das stimmt ja, die regieren dieses Land.
Genau, und auf die Frage, ob er es platzen lässt, sagt er nicht, sondern sagt dann irgendwann, ich habe keinen Blankoscheck unterschrieben. Mhm. Und da bin ich wieder bei Herrn Röller. Das sind Signale. Das ist etwas, was ausgestrahlt wird, was auch wieder Verlässlichkeit betrifft. Ich wette, SPD und Grüne würden auf dieser Frage sagen, ob sie die Koalition platzen lassen, würden sie sagen, wir haben dramatische Krisen in der Welt. Wir haben in Deutschland ganz viel zu reißen. Auf gar keinen Fall lassen wir diese Koalition platzen, sondern arbeiten sehr hart bis zum Ende dieser Wahlperiode, um darauf nochmal zu kommen, im Herbst 2025 zu Ende. Und da die FDP das nicht macht, werden diese Papiere, die sie formulieren, immer mit einer Gefahr gesehen, die steigen doch aus. Die lassen es doch platzen.
Schließen Sie das aus?
Ich schließe aus, dass wir die Koalition verlassen, weil es richtig ist, dieses Land zu reformieren. Und dafür machen wir genau die Vorschläge.
Da sind Sie anders als Herr Lindner.
Ich glaube, Sie missinterpretieren an der Stelle.
Blankoscheck,
wenn morgen die SPD sagt, die werden die Koalition nur fortsetzen, wenn wir die Schuldenbremse reformieren, sagen Sie nicht.
Sagen
so,
Sie nicht.
Wissen Sie jetzt? So, aber ich kann Ihnen natürlich nicht sagen, was in den kommenden Monaten passiert. Aber eins weiß ich. Das Ziel ist, in diesem Land Reformen zu machen, damit wir erfolgreich sind. Und jetzt zur Rente, weil das Bild ja gerade eingeblendet ist.
Ich würde mir ja wirklich wünschen, ne, dass die FDP diesen Ansatz ehrlich verfolgen würde. Also Reformen, liberale Reformen umzusetzen, für die es jetzt eben mal Mehrheiten gibt. Und naja, dafür zum Beispiel mal bereit wäre, auf die scheiß Schuldenbremse zu verzichten, ja, und entweder die Notlagenklausel zu nutzen oder sie technokratisch zu reformieren, indem man die Zinskosten anders verbucht, indem man die Konjunkturkomponente ändert, kann man alles einfach gesetzlich ändern, ja, also da wird man jetzt so viel Buhai drum gemacht. Was könnte die FDP, wenn sie das bisschen Spielraum gewinnen würde, nicht alles Gutes umsetzen? Mal ein Beispiel. Arbeitnehmerpauschbetrag verdreifachen, ne? 1230 sind es im Moment, wären dann 3.690, ja, damit würden die allermeisten der 26 Millionen Arbeitnehmer, die ihre Steuererklärung machen, eine wirklich nervige bürokratische Aufgabe, wo die meisten, wo im Schnitt 1.000 Euro zurück bei rumkommen, für die allermeisten sogar nur Kleinstbeträge, würden das nicht mehr machen müssen, ja, wenn man den Arbeitnehmerpauschbetrag verdreifacht, denn niemand oder die meisten haben eben nicht so hohe Werbungskosten. Wenn doch, gut, dann lohnt es sich ja auch, dann können sie das ja auch weiterhin machen. Was wäre das für ein FDP-Schlager, dann im nächsten Wahlkampf sagen zu können, schaut her, wir haben dafür gesorgt, Thema Bürokratieabbau, Entlastung der Finanzämter, ja, und auch Entlastung natürlich Steuersenkung der Bürger, seine Einkommenssteuersenkung. Wir haben dafür gesorgt, dass 20 Millionen Menschen keine Steuererklärung mehr machen müssen. Das wäre ein absoluter Banger. Gut, damit das ist doch klar FDP-Politik. Oder mal anfangen, die scheiß Bagatellsteuern zu streichen. Kaffeesteuer, Versicherungssteuer, Feuersteuer, Schaumweinsteuer, Alkoholsteuer, alles Kleinstbeträge verursachen Bürokratie, ja, sind irgendwie aus der Zeit gefallen, beschäftigen Zollbeamte oder Finanzbeamte, so lass das doch mal sein, ja. Fangt doch mal mit sowas an. Das wäre mal echte FDP. Liberale Steuerpolitik, ja, wo man dann stolz sich hinstellen kann im Wahlkampf und sagen kann, schaut her, wählt FDP, dann gibt's mehr davon. Aber nein, stattdessen auch so versteifen die sich auf so Symbolpolitik wie den Kampf um die Schuldenbremse als Selbstzweck. Ja, Dürr lügt, wenn er meint, das wäre nicht Selbstzweck. Es ist Selbstzweck für die FDP. Einzige Mittel dahinter ist, sagen zu können, man wäre ein guter Haushälter, also Wahlkampfgetöse zu machen. Sonst gibt es dahinter keinen Zweck.
Ganz konkret, Herr Dürr, wenn Sie sagen, wir brauchen diese Reformen. Und d'accord, ist okay, ist nicht der Punkt. wenn Olaf Scholz im aktuellen Stern-Interview sagt, eine Anhebung des Renteneintrittsalters wird es mit mir nicht geben.
Genau.
Was sagen Sie dann?
Dann antworte ich.
Ist das?
Dann, ja? Dann antworte ich. Ich bin nicht dafür, dass wir über Renteneintrittsalter diskutieren, 63, 64, 67. Die Position ist ja eine andere. Die ist im Koalitionsvertrag, wenn man genau reinschaut, sehr, sehr klug hinterlegt. Nämlich, wie schaffen wir mehr Erwerbsbeteiligung von Eltern?
Er traut sich das nicht zu sagen, aber natürlich wollen Sie das.
Damit wir insgesamt das System auch finanziert bekommen.
Okay, steht darüber ja im werden Sie sich nicht streiten.
Genau, das ist der Punkt und das ist die spannende Frage. Streiten wie kriegen wir das? Wie kriegen wir das, was wir dort vereinbart haben, weil Frau Dunz zu Recht auf die Vertragstreue sich bezogen hat. Wie kriegen wir das umgesetzt? Und da mache ich jetzt einen ganz konkreten Vorschlag. Wieso, weil Sie gerade über Schweden, gerade in Schweden waren, wieso schauen wir uns nicht die Schweden an, die einen flexiblen Renteneintritt bereits haben? Sogar ab 60 kann man in Ruhestand eingehen und dann flexibel, wenn man früher in Ruhestand geht, hat.
In Deutschland kann man auch flexibel in Ruhestand gehen. Halt vorher gibt halt Abschläge. So und später, so damit ist man dann finanziell besser gestellt. Gibt's ja alles schon. Die tun immer so, als wäre es verboten, früher oder später in Rente zu gehen.
Man eine geringere Rente, später natürlich mehr. Also jeder entscheidet selbst, wann er in Rente geht. Und in Schweden hat es den Effekt gehabt, dass Menschen freiwillig länger arbeiten. Das ist spannend, finde ich. Und diese Erwerbsbeteiligung von Älteren, steht im Koalitionsvertrag. Und was Zweites steht da, auf das Thema werden wir gleich kommen, wie schaffen wir es, auch in Zukunft Renten zu stabilisieren, indem wir Einwanderung in den Arbeitsmarkt lenken. Also mehr Erwerbsbeteiligung, insbesondere auch von Migranten. Das ist ein weiterer Baustein. Ja. Und wenn wir über Rentenpaket reden, dann reden wir einerseits über sichere Renten in der Zukunft, wofür ich sehr, sehr bin. Mhm. Und auf der zweiten Seite reden wir darüber, dass die Beiträge stabil bleiben, indem es ausreichend Menschen am Arbeitsmarkt gibt. Und genau das ist das, was wir einfordern. Okay. Und genau das, den Satz darf ich noch sagen, genau das hatte Christian Lindner bei der Vorstellung, weil wir hier gerade das Bild aus der Pressekonferenz haben, auch erwähnt. Mhm. Es muss am Ende stabil sein für die Beitragszahler. Das ist ja nicht eine anonyme Gruppe.
Aber das sind all die Menschen, nicht im März, was er dann all im die Mai...
Menschen, das sind all die Menschen, Frau Dunz, die das hart erarbeiten.
Aber das müsste, hätte er doch...
Sie hat natürlich recht, hätte er auch schon März wissen können. Und was leider immer außen vor gelassen wird, ist die Produktivität. Ja? Es braucht nicht mehr Erwerbstätige, wenn man deutlich produktiver würde. Ja. Nur der Produktivitätszuwachs lahmt seit 10 Jahren, eigentlich seit 20 Jahren, seit 10 Jahren aber stagniert er fast, ja, weil so wenig investiert wird, weil die Wirtschaft schrumpft, dann gibt es keine Dynamik, so all das müsste man machen. Die ganzen Versprechen von KI und Robotern und Digitalisierung sieht man im Produktivitätszuwachs leider nicht.
März wissen ja. Müssen. Er kann doch nicht
das
im März...
Das haben Sie ja, nämlich gerade, glaube ich, nicht ganz zu.
Doch,
ich sagte,
doch, ich
im März,
gehört.
Als
ja,
er es vorstellte, ja, genau. Hat er genau das in der Pressekonferenz ja,
aber
das, ja gesagt.
Aber dann, genau, aber dann weiß man das doch schon im März und fängt ja. Nicht an, im Ende April
kurz,
und Anfang
ja.
Mai die Sache wieder aufzuschnüren. Dann baue ich das doch ein. Dann sage ich doch Herrn Heil, da gibt es noch zwei andere Punkte.
Es hat ja keiner von
Ganz kurz.
Es braucht weitere... Letzter Satz, Herr Lanz, weil ich möchte da wirklich nicht missverstanden werden, auch wenn Frau Dunz jetzt zweimal versucht hat. Das Rentenpaket 2 ist das eine Konzept. Und das Weitere, was kommen muss, ist, dass wir es schaffen, dass wir ausreichend
aber
Menschen Erwerbsleben haben.
Sie machen
das
die
tun wir ja nicht
Sie
für
blockieren
ein
das eine, um das
Frau
andere
Dunz,
zu bekommen.
Das tue ich ja nicht für ein FDP-Politiker.
Sie blockieren, FDP blockiert durch das Rentenpaket 2. Er tut so, als würden die das gar nicht blockieren.
Politiker, sondern für die Menschen im Arbeitsmarkt ab 2030, weil diese Koalition sich darauf geeinigt hat, dass wir auch stabile Beiträge der Arbeitnehmer haben wollen.
Also es ist ja ganz wichtig, Timing in der Politik. Da ist ja auch ein Gedanke dahinter, wann man einen Konflikt inszeniert oder nicht, damit er auch wahrgenommen wird. Wenn ich das nochmal, ich will nicht über die Berliner Politik, aber auf die europäische Bühne. Der Vorwurf war, dass sie, nachdem alles verhandelt war, dann hat die FDP
genau.
Krach gemacht. Warum? Um wahrgenommen zu werden. Und
nein.
Ich glaube, ein Satz noch, wenn ich darf. Das ist das strategische Dilemma, so nehme ich das wahr, Europa und scheint auch in Berlin, dass sie sich natürlich sichtbar machen müssen, weil sie in einer schwierigen Lage sind, umfragemäßig und wahltechnisch. Es stehen wichtige Wahlen an. Da müssen sie sichtbar werden. Und gleichzeitig wollen sie verlässlich sein. Sie machen aber Sichtbarkeit, das geht auf Kosten der Verlässlichkeit. Und ich habe den Eindruck, wenn ich das sagen darf, in Europa, wenn sie sich entscheiden müssen für Sichtbarkeit oder Verlässlichkeit, und das ist der Eindruck, den viele in Europa haben, Dann entscheiden sie sich halt für Sichtbarkeit, damit es richtig knallt, damit jeder sieht, das ist FDP
pur. Ich möchte wirklich,
und das
wenn
ich
darf heftig widersprechen, weil erstens, Herr Lanz lädt mich dankenswerterweise in diese Sendung auch ein, wenn es nicht um Rentenpaket geht. Also ich habe kein Sichtbarkeitsproblem an der Stelle. Aber womit ich ein Problem habe, ist, wenn ich sehe, dass wir eine Herausforderung
Weird Flex
haben. Und da haben wir ja gerade Einigkeit erzielt, Herr Dürr, nämlich wie wir die Renten zumindest stabil und sicher finanzieren, dann ist es mein Job zu sagen, das will ich auch hinkriegen in dieser Koalition.
Ich will einmal noch mal ganz kurz zur Rente inhaltlich. Die Rente mit 63 oder die Rente mit 64,4?
Ja, 64,4 aktuell.
So, bleibt die oder bleibt die nicht?
Die Rente mit 64,4 ist etwas, was die Vorgängerregierung ja entschieden hat.
Genau.
Und mein Vorschlag ist, wir ergänzen das ganze System um die Flexibilität beim Renteneintritt. Das betrifft auch die Rente mit 67, die ja in aller Regel gegen die Menschen etwas früher in
Ruhestand. Ganz konkret fragen.
Aber
er spricht immer nur von Flexibilisieren. Sagt doch, dass die FDP nicht die beitragsabschlagsfreie Rente nach 45 Jahren Maloche den Leuten mehr gönnen will. Sag es doch.
Das Ziel muss doch sein, dass wir das Ganze auch ergänzen um die Frage, wie wir stabil finanzieren. Mehr Erwerbsbeteiligung von Älteren, ich sprach darüber, und unser Thema gleich, mehr Erwerbsbeteiligung von Migranten.
Ernsthaft jetzt? Also dieses riesige Thema, Sie sagen, wir machen uns da echt Sorgen, wir machen uns Sorgen um die Stabilität dieses Rentensystems. Das ist ein riesiges Ding.
Und wir machen dafür sehr konkrete Vorschläge.
100 Milliarden jedes Jahr mittlerweile aus dem Haushalt nur in das Rentensystem rein.
117 Milliarden, ja.
Ja, zusätzlich. Steuerzahlergeld sozusagen. Nicht mehr Beiträge.
Das ist der größte Einzelposten im Bundeshaushalt.
Genau. Und das wird steigen. Das wird noch mehr.
Genau, das belastet die Steuerzahler. Und die Sorge wäre, dass auch Beiträge steigen. Nochmal, ich will aber Sorgen nehmen, indem ich Vorschläge mache, die das lösen. Genau,
Sie haben ja gerade ein paar Vorschläge gemacht. Also wenn Sie sagen, das ist so ein Generationenthema, das ist ein riesiges Thema, das können wir uns so nicht mehr leisten. Dann ist Ihr einziger Vorschlag zu sagen, lass uns das Renteneintrittsalter so ein bisschen flexibler und ein bisschen Migration und dann noch ein bisschen Aktienrente und dann wird das schon laufen?
Streichen Sie in all den Vorschlägen ein bisschen und dann haben wir einen Deal. Denn das Generationenkapital, das ist eine Jahrhundertreform. Das ist ja von allen Regionen bisher abgelehnt worden.
Sie investieren 200 Milliarden, ja?
Genau, jedes Jahr 12 Milliarden Euro.
Um dann am Ende welche Rendite rauszuholen?
Die Rendite deckt nur einen Teil dessen ab, weil sie auf die Beitragssteigerung, die errechnet worden sind.
Wie viel kommt da raus?
Das reicht nicht aus.
Wie viel?
Also es sind ungefähr 0,25 Prozentpunkte bei den Beiträgen, die wir reduzieren können.
Aber wie viel Geld?
Meinen Sie jetzt pro Jahr?
Sie investieren 200 Milliarden?
Ich habe nicht die Zahl für 2035 im Kopf.
Sind das ungefähr 10 Milliarden oder so? Oder wie viel ist das?
An Rendite und die Beiträge müsste ich mathematisch jetzt nachrechnen. Habe ich nicht im Kopf. Aber das Interessante ist,
ein Tropfen auf den heißen Stein ist das.
Ja, es sind 10 Milliarden, die dann weniger an Bundeszuschuss nötig wären, beziehungsweise dafür genutzt werden, die Beiträge, die Rentenbeiträge abzudämpfen. Erst 0,25%, später dann um 0,4%, glaube ich sogar, Prozentpunkte. Das macht aber bei Durchschnittsverdienern dann irgendwie 6, 7, 8 Euro aus, die weniger an Beitrag zahlen müssen. Ein Döner. Ne? Also nicht mehr als ein Döner für die Beitragszahler bringt dieses Generationenkapital. Ich finde, es macht es recht deutlich.
Und Herr Lanz, deswegen sagte ich, das ist ein Baustein. Ja. Ein weiteres ist die Erwerbsbeteiligung. Und ich finde es doch klug, wenn man sagt, wir haben hier eine Herausforderung. Und wirklich, wir müssen aufhören, bei der Rente dauernd in Horrorszenarien zu reden, weil das Ziel muss sein, dass die Rente sicher ist. Aber dann schauen wir doch über die Grenzen, nämlich nach Schweden, die das erfolgreich gemacht haben mit mehr Flexibilität und nicht ein bisschen, sondern die haben damit ihr Rentensystem stabilisiert. Plus das, was wir über Migration gleich zu besprechen haben. Das sind keine kleinen Baustellen und Bausteine, sondern es sind solche, die die Rente in Zukunft sicher machen.
Ja, das war also Christian Dürr bei Markus Lanz zum Thema Rente. Was haltet ihr davon? Vor allem davon, dass die FDP halt weiß, wann sie schon eigentlich abgesegnete Gesetzesvorhaben dann wieder zur Verhandlungsmasse erklären kann. Ich finde, man kann einerseits sagen, Lindner macht das gut, weil er damit für die FDP mehr rausholt. Fürs Land ist natürlich bitter, weil die FDP-Vorschläge keine guten Vorschläge sind. Für die Ampel als Ganzes auch eher bitter, denn man sieht ja das Umfragetief und dass das eben nicht honoriert wird in der Wahlbevölkerung. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr den Geld für die Welt Newsletter auscheckt. das Video hier, wenn es euch gefallen hat, dann liked, Abo dalassen, Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ihr kennt den ganzen Kladderadatsch. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, ärgert euch nicht zu viel über die FDP. Bis dahin. Ciao, ciao.